Vor 2 Tagen, da sah das Kreuz hier noch ganz anders aus. Nicht so schön, auch schön, aber anders schön. Es lagen auch Nägel dort. Und wir haben uns über den Skandal des Kreuzes Gedanken gemacht. Das Kreuz ist ja nichts anderes als ein Hinrichtungsinstrument der Römer, an dem Menschen dadurch zu Tode kamen, dass sie ans Kreuz genagelt wurden, Nägel durch die Hände und die Füße getrieben wurden und man dort so lange hing, bis einem die Luft ausging und man erstickt ist. Skandalös, dass so ein Symbol nun das Hoffnungssymbol einer ganzen Religion ist. Das Skandalöse hinter diesem Kreuz ist eigentlich die Gnade. Denn weil Jesus Christus am Kreuz starb, hat jeder Mensch die Möglichkeit, gerettet zu werden. Jesus starb am Kreuz, er nahm die ganze Erniedrigung, den ganzen Spott, den Schmerz, ja sogar den Tod in Kauf, damit wirklich jeder Mensch, sei er noch so böse, die Chance auf Rettung bekommt. Die Gnade Jesu gilt wirklich jedem, ausnahmslos jedem, der diese Gnade in Anspruch nehmen möchte. Die Gnade Jesu reicht weiter, als unser Verstand es fassen kann, und sie reicht auch weiter, als unser Gerechtigkeitsempfinden es ertragen kann. Jeder von uns hat vielleicht böse Menschen im Kopf, denen unser menschliches Wesen die Gnade nicht gönnen kann. Aber Gott sagt, auch diesen Menschen gilt meine Gnade. Jesus sagt, auch für diesen Menschen bin ich gestorben. Die schlimmsten Sünder, die die schlimmste Strafe verdient haben, können mit der Gnade Jesu rechnen. Man könnte sagen, je größer die Schuld, desto mehr wirkt auch die Gnade, ohne Limit. Paulus zum Beispiel ist das beste Beispiel dafür. Paulus verfolgte Christen bis aufs Blut. Er verfolgte Kinder Gottes und er war dafür verantwortlich, dass Christen wegen ihres Glaubens an Jesus Christus gestorben sind. Aber Jesus Christus begegnet diesem Paulus, begegnet diesem Christenhasser und überführt ihn von seiner Schuld und beschenkt ihn mit seiner Gnade und macht ihn zu seinem Kind und zu seinem Diener. Paulus weiß, wie weit die Gnade reicht, und genau das erklärt auch immer wieder, zum Beispiel im Römerbrief, die Gnade Jesus grenzenlos. Nun könnte man als Christ auf eine verwegene Idee kommen. Man könnte sagen, hey, wenn das mit der Gnade so ist, wenn die Gnade wirklich so weit reicht, wenn es nichts gibt, was ich tun kann, um gerettet zu werden, wenn es auf mich gar nicht ankommt, auf das, was ich tue, meine fromme Leistung, dann brauche ich mir ja auch gar keinen Stress mehr machen. Warum strenge ich mich dann überhaupt noch weiter an und bemühe mich nicht zu sündigen? Man könnte sogar denken, wenn ich weiter sündige, dann macht das ja die Gnade noch viel größer, weil die Gnade dann ja weiter an mir wirken muss. Wenn die Gnade grenzenlos reicht, dann kann ich doch eigentlich auch so weiterleben wie zuvor. Denn die Gnade Jesu hört ja niemals auf. Paulus begegnet im Römer dieser Frage. Ist das so? Ich lese mal einige Verse aus Römer 6, die Verse 1 bis 13. Paulus hat also die Gnade beschrieben und dann sagt er, was heißt das nun? Sollen wir an der Sünde festhalten, damit die Gnade sich noch mächtiger auswirken kann? Brauchen wir uns als Christen jetzt keinen Stress mehr machen, sondern einfach so weiterleben wie bisher? Auf keinen Fall. Für die Sünde sind wir doch gestorben. Wie können wir da noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Christus getauft wurden, in seinen Tod eingetaucht worden sind? Durch das Eintauchen in den Tod sind wir also mit Christus zusammen begraben worden, damit so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt worden sind, werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, und zwar ein für alle Mal. Aber sein Leben ist ein Leben für Gott. Auch ihr sollt davon ausgehen, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Verbindung mit Jesus Christus für Gott lebt. Die Sünde soll euren vergänglichen Körper also nicht mehr beherrschen und euch dazu bringen, seinen Begierden zu gehorchen. Und stellt eure Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge des Unrechts, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind. Und bietet ihm eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit an. Wenn die Gnade Jesu so mächtig wirkt, können wir dann nicht einfach weiter sündigen? Nein. Die Bibelstelle ist hier ganz deutlich. Und der Grund dafür ist eigentlich total einfach. Wir sind nämlich mit Christus gestorben und begraben worden. Wenn wir uns das einmal so verinnerlichen, merken wir, dass es beim Tod Jesu um viel mehr ging als um Vergebung. Gott ist ein Gott, der uns gerne vergibt. Aber es geht um mehr als um Vergebung. Als Jesus Christus gestorben ist, sind wir, die uns an Jesus halten und uns ihm anvertrauen, mit Jesus Christus begraben worden. Uns ist nicht nur vergeben worden, sondern der alte, schlechte, böse Mensch wurde mit Christus begraben. Alle unsere schlechten Taten, unsere schlechten Neigungen, alles, was uns als schlechte Menschen ausmacht. Und jeder Mensch muss zugeben, dass er in sich auch einen schlechten Kern hat. All das wurde mit Christus begraben. Es ist unter der Erde, es ist weg. Durch den Tod Jesu sind wir komplett befreit von unserer Schuld. Wir sind komplett befreit von der Sünde, die uns beherrscht hat, die erst dafür verantwortlich ist, dass wir sündigen. Aber Gott bleibt hier nicht stehen. Ich werde manchmal gefragt, wie ist das eigentlich, wenn ich sterbe und dann merke ich oder merke es vielleicht auch nicht, dass das alles mit Gott gar nicht gestimmt hat. Dann habe ich doch mein ganzes Leben mich umsonst bemüht. Kennt ihr diese Frage? Wenn ich sterbe und dann stimmt das alles mit Gott nicht, dann habe ich mich ja ganz umsonst mein ganzes Leben lang bemüht, Gott zu gefallen, Gebote zu beachten, in der Heiligung zu wachsen. Ich glaube, wer so denkt, der hat nur einen Teil vom Evangelium verstanden. Für mich hört sich das nicht nach Gnade an. Jesus ist für meine Schuld gestorben, damit ich ewiges Leben habe. Und bis ich dann irgendwann mal in der Ewigkeit bin, muss ich mich jetzt anstrengen, ein frommes Leben leben und möglichst die Sachen lassen, die ich eigentlich gern tun würde, aber die Gott nicht gefallen. Das heißt, ich bin irgendwie befreit von meiner Schuld, aber mein Leben als von Schuld befreites Kind Gottes ist jetzt ein anstrengendes Leben der Heiligung, wo ich es irgendwie schaffen muss, die Gebote Gottes zu halten. Und der Alltag beweist nur immer wieder, dass ich es nicht schaffe und ich mich schlecht fühle. Dann raffe ich mich wieder auf und strenge mich wieder an. Klingt das nach Gnade? Ich glaube, Jesus ist nicht für uns gestorben, um unsere Schuld zu tragen, nur um uns dann dabei zuzusehen, wie wir bei dem Versuch, ein heiliges Leben zu führen, immer wieder scheitern. Das glaube ich nicht. Jesus ist gestorben und wir mit ihm. Der alte Mensch ist gestorben und dann, heißt es hier, ist Jesus auferstanden. Das feiern wir heute. Und wenn wir bei seinem Tod mit ihm gestorben sind, dann können wir davon ausgehen, dass die Auferstehung Jesu auch für uns eine Auswirkung hat. Nochmal die Verse 4 und 5 von eben. Durch das Eintauchen in den Tod sind wir also mit Christus zusammen begraben worden, damit wir, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in einer neuen Wirklichkeit leben. Denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt worden sind, werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Wir sind also nicht nur mit Christus begraben, gestorben, sondern wir sind mit Christus auferstanden zu neuen Menschen, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn anerkannt haben. Ich glaube, das hat Jesus gemeint, als er zu Nikodemus sagte, wenn nicht jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Man muss von Neuem geboren worden sein, um das Reich Gottes zu sehen und zu erleben, wie gut Gott ist. Unser alter Mensch ist also mit Christus begraben, damit wir als neue Menschen mit Christus auferstehen können. Und das bedeutet, dass wir durch die Auferstehung Jesu Christi eine ganz neue Identität bekommen. Jesus Christus hat den Tod überwunden und jetzt können wir dadurch zu Überwindern werden. Wir müssen nicht mehr das alte Leben führen, das sich vielleicht manchmal gut anfühlt, aber im Kern nicht zum Leben führt, sondern wir können jetzt ein neues Leben führen, weil wir nicht mehr die alten Menschen sind, sondern wir sind neue Menschen. Und ich glaube, dass es ein wichtiger Schlüssel ist für die Freiheit, für ein Leben in Freiheit, seine Identität in Christus zu kennen. Was ist diese neue Identität? Gucken wir uns erstmal die alte Identität an. Ist ja klar, wenn es eine neue Geburt geben soll, dann hat es ja auch eine erste Geburt gegeben. Und wir alle sind von unserer Mutter geboren, das haben wir alle gemeinsam. Es gab mindestens eine Geburt in unserem Leben. Ja, und Nikodemus, der hat es auch nicht verstanden, als Jesus das sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Da fragte Nikodemus, wie soll das sein? Ich kann ja nicht wieder zurück in den Leib meiner Mutter und dann von Neuem geboren werden. Was redest du denn da? Also diese erste Geburt, die haben wir alle gemeinsam. Und wir sind alle als natürliche Menschen in diese Welt gekommen. Und als natürlicher Mensch ist man ein Kind dieser Welt. Wir kamen alle als Kinder dieser Welt in diese Welt. Das ist die Identität, die uns gegeben wird mit der Geburt, mit der ersten Geburt. Was zeichnet diese Identität als Kinder dieser Welt aus? Die Bibel ist hier sehr deutlich. Gott hat uns nicht geschaffen als Kinder dieser Welt. Das war nicht seine Ursprungsidee, sondern als Kinder dieser Welt sind wir auch sozusagen Kinder Adams, des ersten Menschen, der in Sünde fiel und deswegen getrennt ist von Gott. Und deswegen ist das Erste, was diese Identität der Kinder dieser Welt ausmacht, dass sie getrennt sind von Gott. Getrennt sind von der vollkommenen Liebe Gottes. Wir alle wurden geschaffen, um diese vollkommene Liebe Gottes zu erleben. Deswegen haben wir auch alle ein Bedürfnis nach Liebe. Jeder Mensch sehnt sich danach, geliebt zu werden. Und deswegen haben wir auch Gemeinschaft miteinander. Wir verlieben uns, wir heiraten uns. Heiraten einander. Aber weil wir getrennt sind von dieser Liebe Gottes, haben wir auch alle ein Gefühl des Liebesmangels in uns. Wir strecken uns aus nach Liebe und wir suchen die Liebe und gleichzeitig ist damit verbunden die Angst, dass wir diese Liebe nicht finden oder dass wir die Liebe vielleicht verlieren werden. Manchmal stürzen wir uns in ungesunde Lieben. Lieben zerbrechen. Beziehungen gehen auseinander. Es ist ja erschreckend, wie viele Ehen heute geschieden werden. Die Menschen sind getrennt von der vollkommenen Liebe und auf der Suche nach dieser Liebe finden wir in dieser Welt natürlich auch Liebe, aber es wird nie die vollkommene Liebe sein, die Gott uns bieten kann. Wir sind getrennt von Gott. Das Zweite, was unsere Identität hier als Kinder dieser Welt auszeichnet, ist, dass wir vergänglich sind. Unsere Körper sind vergänglich und das merkt jeder. Ich merke das jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel schaue, wie faltig das Gesicht geworden ist und ich erinnere mich daran, dass ich nicht ewig 20 sein kann. Ja, der Körper ist gezeichnet von Verfall. Und deswegen gibt es auch Krankheit in unserem Leben, weil unser Körper nicht gemacht ist für die Ewigkeit. Aber das Spannende ist, dass Gott Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Jeder Mensch sehnt sich irgendwie nach Beständigkeit, nach Unvergänglichkeit, nach Ewigkeit. Und deswegen versuchen wir irgendwie viel aus unserem Leben herauszuholen und suchen irgendwie nach Bedeutung und Sinn unseres Lebens, versuchen das Beste aus unserem Leben zu machen. Aber am Ende bleibt, egal was wir aus unserem Leben gemacht haben, unser Leben wird vergehen. Und als Kinder dieser Welt sind wir unfrei. Das sagt uns auch Römer 6, dass wir als wir Kinder dieser Welt waren, Sklaven der Sünde waren. Wir waren eben nicht frei, einfach das zu tun, was wir wollen. Wir reden manchmal von dieser Theorie des freien Willens. So frei ist unser Wille gar nicht. Ja, und das merken wir allein durch Medienkonsum. Ja, mittlerweile fällt uns ja auf, wie beeinflussbar wir allein von den Medien sind. Und ich merke, nein, ich habe keinen freien Willen. Da sehe ich eine Werbung von McDonald's und kriege plötzlich Bock auf Big Mac. Wir haben keinen freien Willen. Und wir sind Sklaven der Sünde. Das heißt, jeder Mensch ist unfähig dazu, das Richtige zu tun, weil er der Sünde versklavt ist. Kein Mensch ist in der Lage dazu, nicht zu sündigen. Und wir merken, dass es uns schwach macht. Und jeder Mensch kennt die eigene Schwachheit, diese Unfähigkeit, wirklich immer das Richtige zu tun und gleichzeitig die Realität, dass wir der Sünde anderer schutzlos ausgeliefert sind. Und wie oft wurden wir schon verletzt? Und wie oft haben wir verletzt? Dieses Leben als Kinder dieser Welt ist nicht Gottes ursprüngliche Idee für uns. Das ist nicht das Leben, das sich Gott für uns vorgestellt hat. Gott wollte schon immer Gemeinschaft mit uns Menschen. Gott hat uns nicht für eine begrenzte Zeit vorgesehen, sondern er hat uns für die Ewigkeit geschaffen. Gott wollte nicht, dass wir der Sünde versklavt sind, sondern Gott wollte schon immer unsere Freiheit. Und jetzt ist Jesus Christus auferstanden und weil Jesus Christus auferstanden ist, wird dieses Leben, für das Gott uns vorgesehen hat, möglich. Jetzt können wir von neuem geboren werden, wir können eine ganz neue Identität bekommen. Wer sich Jesus Christus anvertraut, wer umkehrt zu ihm, wer von neuem geboren wird, ist nicht mehr Kind dieser Welt, er ist nicht mehr Kind dieser Welt, sondern der ist jetzt Kind Gottes. Als Kind Gottes leben wir noch in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr Kinder dieser Welt. Als Kind Gottes bin ich versöhnt mit Gott. Versöhnt, da steckt auch das Wort Sohn drin. Versöhnt mit Gott, weil der Sohn Gottes alles für uns gegeben hat. Als Kind Gottes bin ich bei ihm angenommen, wieder in enger Gemeinschaft mit ihm. Als Kind Gottes bin ich sicher. Ich bin nicht mehr der Vergänglichkeit unterworfen. Ja, mein Körper verfällt, aber ich weiß, am Ende wartet das ewige Leben auf mich. Ich lebe nicht 80 plus minus x Jahre, sondern ich lebe 80 Jahre plus Ewigkeit. Als Kind Gottes bin ich wirklich frei. Ich bin kein Sklave der Sünde mehr. Ich brauche der Sünde nicht mehr dienen, sondern ich kann jetzt ein Leben der Gerechtigkeit führen. Glaubst du das? Als Kind Gottes bist du wirklich frei. Du bist kein Sklave der Sünde mehr, sondern du kannst jetzt ein Leben der Gerechtigkeit führen. Und vielleicht hält das der eine oder andere aufgrund seines persönlichen Lebens und seiner Erfahrung als Christ für irgendwie fromme Schwärmerei. Mein Leben sagt doch das Gegenteil. Ich wünschte, ich könnte ein Leben in Gerechtigkeit führen, aber mein Alltag zeigt genau das Gegenteil. Ich will ja das Gute tun, was Gott will, aber der Alltag zeigt genau das Gegenteil. Tagtäglich scheitere ich an den Ansprüchen Gottes, obwohl ich sie doch gerne halten möchte, weil ich erkannt habe, dass sie die besten sind und zum Leben führen. In Römer 8, Vers 15, da heißt es, wir müssen uns nicht erneut fürchten. Nein, das stimmt gar nicht. Das ist nur die Deutung. Der Vers ist: Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen: Aber Vater. Wir müssen uns nicht erneut fürchten. Wir müssen uns nicht erneut abmühen, um Gott gerecht zu werden. Gott schenkt uns ein neues Leben. Er schenkt uns ein Leben in Freiheit. Das Problem ist, dass wir es als Kinder dieser Welt gewohnt sind, als Kinder dieser Welt zu denken. Auch wenn wir von neuem geboren sind, bleiben wir ja erstmal in dieser Welt und unser Gedächtnis wird nicht ausgelöscht. Wir sind geistlich mit Christus gestorben, aber alle unsere Erfahrungen bleiben ja weiter erhalten. Unsere Prägungen werden nicht weggenommen. Auch die Narben der Vergangenheit sind immer noch da. Und auch so manche Wunde aus der Vergangenheit muss weiterhin heilen. Und das Ding ist, jeder von uns hat im Laufe seines Lebens Denkmuster entwickelt, die ihn in der alten Identität bestätigen und auch auf irgendeine merkwürdige Art und Weise schützen sollen. Wir erleben schwierige Dinge, ungerechte Dinge und wir schützen uns dagegen, indem wir komische Denkmuster entwickeln. Ich möchte von einem Denkmuster entwickeln, dem ich lange gefolgt bin. Ich zählte, seit ich auf dem Gymnasium war, eher zu den schlechteren Schülern. Und als ich aufs Gymnasium kam, so die ersten Jahre, da hatte ich so die innere Hoffnung, ja, wenn ich mich nur gut genug anstrenge, dann werde ich es vielleicht auch mal schaffen, zu den Besseren zu gehören. Aber ich war zum Beispiel der Erste in meiner Klasse, der eine 5 auf dem Zeugnis hatte. Und es entwickelte sich in mir ein Denkmuster, nämlich das Denkmuster, diese Festlegung, ich bin der Schlechteste der Klasse. Ich habe angefangen, das zu denken. Ich bin der Schlechteste aus der Klasse. Und ich habe das nicht nur angefangen zu denken, sondern ich habe das irgendwann geglaubt. Es war für mich die Tatsache. Ich bin der Schlechteste der Klasse. Und damit habe ich gerechnet. Ich habe mich dem hingegeben. Ich bin halt so. Ich bin der Schlechteste der Klasse. Und das Spannende war, dass ich irgendwann gar nicht mehr damit gerechnet habe, dass es anders sein konnte. Ich habe dann irgendwann aufgehört, meine Hausaufgaben zu machen, weil es macht ja eh keinen Sinn. Ich bin ja der Schlechteste der Klasse. Ich habe irgendwann nicht mal mehr für die Arbeiten gelernt, weil es war eh klar, ich gehöre eh zu den Schlechtesten. Dann kann ich mich auch gleich diesem Schicksal ergeben und dann weiß ich im Vorfeld, dass ich eine 5 habe, dann bin ich auch nicht mehr enttäuscht. Steht ja ein Denkmuster, das mich irgendwie davor schützt, die Verletzung zu erleben, weil ich mich eigentlich nach was ganz anderem sehne. Also gebe ich mich meiner Identität als Kind dieser Welt hin, bestätige das mit einem Denkmuster und erlebe das dann auch, dass ich Kind dieser Welt bin, aber es enttäuscht mich nicht mehr so. Ich weiß noch, es war einmal, nur ein einziges Mal, und das war in der Oberstufe, hatte ich bei einer Klausur die beste Klausur der Klasse. Ratet mal, in welchem Fach. Es war Religion. Ja, und ich dachte mir, ja gut, in Religion, die Klausur war halt einfach, da habe ich es halt geschafft. Aber offensichtlich war für die anderen Klassenkameraden diese Klausur nicht so einfach wie für mich. Ja, ich hatte 15 Punkte und alle anderen waren schlechter und ich glaube, ich hatte sogar die einzige 1 in der Klasse. So, und irgendwie war das so, dass in dieser Klausur offensichtlich diese Festlegung nicht mehr galt, sondern da war irgendwie ein Thema, das mich angesprochen hat und ich konnte über diese Festlegung hinauswachsen und mich entfalten. Aber in dem Moment habe ich nicht geglaubt, dass es jetzt meine besondere Leistung war, sondern ich dachte, ja, das war halt einfach. Kennt ihr diesen Satz? Ich bin halt so. Ich bin schon immer so. Und das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern. Ich habe diesen Satz schon ab und zu gehört, dass hier jemand sagte, ja, ich wäre gern anders, aber ich bin halt so. Ich bin halt ein bisschen cholerisch. Das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern. War mein ganzes Leben cholerisch, dann werde ich jetzt am Ende meines Lebens auch nicht aufhören, cholerisch zu sein. Das ist ein Denkmuster, das sind Festlegungen, die uns in unserer Identität als Kind dieser Welt halten. Aber das ist ein falsches Denkmuster. Die Wahrheit ist, du bist nicht halt so, sondern du bist kein Sünder mehr, du bist jetzt ein Kind Gottes. Und ich glaube, das anzuerkennen und das anzunehmen, dass du jetzt ein Kind Gottes bist, das ist erst der Schlüssel, um aus Verhaltensweisen, die dem alten Menschen entsprechen, herauszutreten. Ihr kennt wahrscheinlich alle das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dass dieser Sohn, der lebt bei seinem reichen Vater und er lässt sich das Erbe vorzeitig auszahlen und er verlässt seinen Vater und verprasst das ganze Geld. Ja, also alles, was der Vater ihm gegeben hat, und das war viel Geld, einfach mal auf den Kopf gehauen und er landet im Dreck bei den Schweinen. Und dort sitzt er nun verloren und verlassen und er entschließt sich dann irgendwann, zu seinem Vater zurückzukehren. Vielleicht hat er dort wenigstens als Tagelöhner ein besseres Leben. Ich will da ein Vers draus vorlesen. Er geht nun also zurück zu seinem Vater, begegnet ihm und dann sagt er, Lukas 15, Vers 21, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Stimmt, hat er. Tatsache. Und dann sagt er, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, sagt er dann. Also die Tatsache ist, der Sohn hat gesündigt, der hat sich echt daneben behalten, aber er schließt eine Schlussfolgerung, die nicht seiner Identität entspricht. Er sieht sich in seiner Identität als Kind in der Gosse, bei den Schweinen. Ich bin es nicht wert. Ich bin ein Versager, was bin ich für ein Dreckschwein? Aber diese Schlussfolgerung führt dazu, dass man in dem Verhalten des alten Menschen stecken bleibt. Als wären wir noch Kinder dieser Welt. Der Vater von dem Sohn, der sieht es offensichtlich ganz anders. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an, gibt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Das kann sein, dass du dich so fühlst. Wie das letzte Dreckschwein und du sagst es immer wieder, sprichst es über dich aus, ich bin nichts wert, ich bin verdorben, ich bin schlecht, ich bin hässlich. Aber das ist nicht die Realität deines Lebens, es ist nicht das, was Gott in dir sieht und was Gott über dir ausspricht. Gott sieht dich als sein Kind, der Vater sieht den verlorenen Sohn als seinen Sohn und dass er einen Fehler gemacht hat, dass er bei einem Schwein gelandet ist, dass er komplett schmutzig ist, das ändert viel, überhaupt gar nichts an der Tatsache. In Römer 12, Vers 2 wird uns gesagt, dass es wichtig ist, dass wir unser Denken erneuern. Wir sollen nicht mehr denken wie Kinder dieser Welt. Das heißt auch, dass wir über uns selber nicht mehr denken sollen wie Kinder dieser Welt. Wir haben eine neue Identität. Weil Jesus Christus aus den Toten auferstanden sind, sind auch wir mit ihm auferstanden. Und ja, es stimmt, wir werden immer wieder sündigen. Aber das wird nichts an der Tatsache ändern, dass wir Kinder Gottes sind. Und ich glaube, unsere Identität in Christus ist der Schlüssel für ein Leben in Freiheit. Je mehr wir uns das angewöhnen zu denken, wer wir in Christus sind, desto mehr werden wir das überwinden, was eigentlich zu unserem alten Menschen gehört. Es gibt ein sehr gutes Buch dazu, das heißt Neues Leben, neue Identität. Und in diesem Buch ist eine Liste von Versen zusammengefasst, die unsere Identität beschreiben. Und ich will die einmal vorlesen, du kannst gerne mitlesen. Und da sind drei Kategorien. Und dazu Aussagen, die die Bibel über uns und unsere Identität als Kinder Gottes aussagt. In Christus bin ich angenommen. Ich bin Gottes Kind. Ich bin Gottes Freund. Ich bin gerechtfertigt. Ich bin ein Geist mit dem Herrn. Ich bin freigekauft und gehöre nun zu Gott. Ich bin ein Glied am Leib Christi. Ich bin ein Heiliger. Ich bin als Gottes Kind adoptiert. Ich habe durch den Heiligen Geist direkten Zugang zu Gott. Ich bin erlöst und mir ist vergeben. Ich habe Anteil an der Fülle von Christus. In Christus bin ich sicher. Ich bin für immer frei von aller Verdammnis. Ich bin gewiss, dass alles zu meinem Besten dient. Ich werde von Gott nicht mehr verurteilt. Ich kann nicht mehr von Gottes Liebe getrennt werden. Ich bin auf ein festes Fundament gestellt, gesalbt und in Christus versiegelt. Ich habe ein neues Leben in Christus, in der Gegenwart Gottes. Ich bin gewiss, dass Gott das Werk, das er in mir angefangen hat, auch zu Ende führen wird. Ich bin ein Bürger des Himmels. Ich habe nicht den Geist der Angst erhalten, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich kann Barmherzigkeit und Gnade finden, wenn ich Hilfe nötig habe. Ich habe Gott zum Vater und der Böse kann mir nicht schaden. In Christus bin ich bedeutungsvoll. Ich bin das Salz der Erde und das Licht der Welt. Ich bin eine Rebe am wahren Weinstock, befähigt, sein Leben weiterzugeben. Ich bin erwählt und bestimmt, bleibende Frucht zu tragen. Ich bin ein persönlicher Zeuge von Jesus. Ich bin Gottes Tempel. Ich bin ein Botschafter der Versöhnung. Ich bin Gottes Mitarbeiter. Ich habe schon jetzt einen Platz bei Christus im Himmel. Ich bin Gottes Werk. Ich kann ohne Angst und voller Zuversicht zu Gott kommen. Ich vermag alles durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Das ist unsere Identität in Christus. Und jeder, der von Neuem geboren wurde, darf diese Wahrheit annehmen und glauben und in ihr leben. Und vielleicht bist du gar nicht sicher, ob du von Neuem geboren wurdest. Oder fragst dich jetzt, wie kann ich denn von Neuem geboren werden? Und die Antwort, die die Bibel gibt, ist sehr einfach. Ich finde da Apostelgeschichte 2 sehr eindrucksvoll. Da ist das Pfingstwunder passiert, der Heilige Geist wurde ausgegossen auf die Jünger und Petrus hält eine Predigt und erklärt, was Jesus Christus für uns getan hat. Und dann heißt es hier, es drang den Zuhörern durchs Herz. Und es ist das Erste, was passiert, um wiedergeboren zu werden, brauchst du Glaube. Vielleicht merkst du auch, dass sich von dieser Botschaft etwas jetzt durchs Herz dringt und du merkst, ja, ich glaube das und ich merke, da steckt so viel Wahrheit drin. Aber das bringt dich in Bewegung und die, die hier zugehört hatten und die angefangen haben zu glauben, die fragen, okay, was sollen wir denn jetzt tun? Und da sagt Petrus, kehrt um. Kehrt um zu Christus, wendet euch Jesus Christus zu, er ist euer Herr und euer Heiland. Gebt euer Leben Jesus und stellt es ihm zur Verfügung. Trennt euch von eurem alten Leben und beginnt jetzt ein neues Leben mit Christus. Und lasst euch taufen als ein Zeichen für eure Umkehr zur Vergebung der Sünden, damit ganz sichtbar deutlich wird, dass ihr mit Christus begraben seid und mit ihm wieder auferstanden seid. Dann heißt es hier, und so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist dann das Geschenk, das Gott uns als wiedergeborene Christen macht, dass wir nicht mehr aus eigener Kraft versuchen, die Identität zu leben, sondern die Kraft des Heiligen Geistes in uns wirkt, jeden Tag aufs Neue. Also wenn du glaubst, dann kehr um zu Jesus, lass dich taufen und er beschenkt dich mit Heiligem Geist. Ich wünsche uns, dass wir in dieser Auferstehungskraft Jesu leben. Wir sind mit Christus begraben, aber mit ihm auferstanden. Jeder, der an Christus glaubt, ist ein Kind Gottes. Amen.